Gabi Fröhlich begrüßt Sie zu dieser Sendung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir benehmen uns wie eine Volkskirche, aber wir müssen endlich einsehen, dass wir keine mehr sind. Das war die Bemerkung eines nachdenklichen Pfarrers. Man denke an die kirchlichen Strukturen in Deutschland. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es bei uns extrem viele kirchliche Angestellte und eher wenig praktizierende Gläubige. Damit soll nicht gesagt sein, dass eine Gemeindereferentin oder ein Kirchenmusiker nicht großartigen Dienst tun, nur es fällt schon ein wenig auf. Und dann fragt man sich vielleicht auch, wollen wir eigentlich wieder Volkskirche werden? Oder begnügen wir uns inzwischen gerne damit, als Sozialdienstleister oder Träger von Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern unserer Gesellschaft viel Gutes zu tun? Church Planting, ein innovativer Ansatz der Gemeindebildung. Was können Katholiken davon lernen? Das ist unser Thema heute im Grundkurs des Glaubens. Und ich begrüße als unseren Gast Johannes Seidel. Er ist Berater für Gemeindeerneuerung, arbeitet im Team für Pastoralinnovation. Herzlich willkommen, Herr Seidel.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Herr Seidel, Sie haben mehr als 10 Jahre Glaubenskurse organisiert und begleitet in ganz Deutschland. Und die waren auch gut besucht, haben vielen Menschen viel gebracht. Aber irgendwann haben Sie sich gedacht, da fehlt irgendwas. Was war das, was da fehlte?
Also das, bevor ich sage, was, erstmal grüß Gott, liebe Zuhörer, bevor ich sage, was fehlt, ist, ich habe gesehen, was da ist. Es gab Menschenteams, die sich vorbereitet haben, die sich engagiert haben. Und es gab auch Leute, die dazugekommen sind aus der Gemeinde, manche Fernstehende. Und es gab viele unter ihnen, die haben auch wirkliche Schritte gemacht, Schritte zur Gemeinschaft, Schritte zum Glauben. Und also ich konnte da auch vieles erleben. Was mir aufgefallen ist, es waren oft Glaubenskurse oder Angebote von ein paar Leuten aus einer Pfarrgemeinde. Die hat man mit viel Aufwand begonnen und gerade als sie so richtig liefen, als es ein Dauerangebot hätte werden können, dann auf einmal haben sie gesagt, nee, jetzt machen wir was anderes oder man macht dann gar nichts und es fehlt einem nichts. Und bei diesem Punkt, es fehlt einem nichts, ist mir deutlich geworden, ja, das ist nicht eingebunden in unseren, also in meine Priorität, in mein Ziel, in den Grundauftrag der Pfarrgemeinde, in den Grundauftrag des Christen und auch in den Grundauftrag der ganzen Kirche. Und deshalb ist es irgendwie immer ein bisschen beliebig. Das macht man jetzt, das war so ein bisschen so ein Sahnehäubchen und dann haben sie es wieder eingestellt und dann war es einfach. Und es hat einem, man hat es nicht durch irgendwie was Adäquates ersetzt. Und das, was mir am Herzen liegt, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es Gemeinden gibt, die ihren Grundauftrag erkannt haben, nämlich Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und unser Grundauftrag im Matthäus-Evangelium, alle zu seinen Jüngern zu machen, dann weiß ich, dass zum Beispiel Glaubenskurse dazu ein Hilfsmittel sind. Also und nicht beliebig sind. Wenn ich eine Arbeit habe in einem kleinen Dorf irgendwie bei uns in der Nähe und mein Auto geht kaputt und das ist meine Arbeit, mit der ich meine Familie ernähren muss und die auch einen Auftrag dort hat, dann habe ich innerhalb einer Woche irgendwie ein Ersatzauto oder eine Ersatzmöglichkeit, weil das notwendig ist, weil es die Priorität ist, sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. Und die Frage ist, wo ist die Priorität in unseren Pfarrgemeinden?
Das heißt, Glaubenskurs ist dann eher so etwas wie halt ein Kindermusical oder ein Konzert, Benefizkonzerte, so ein Programmpunkt unter vielen, den die Gemeinde so anbietet.
Richtig, ein Programmpunkt unter vielen. Wenn sie ihn anbieten, damit sind das ja schon die es überhaupt anbieten, ja.
Und Sie sind dann auf Church Planting gekommen. Church Planting, Kirche pflanzen. Was bedeutet das?
Ja, dieses Wort Church Planting ist etwas, was mich schon länger, das verfolgt mich eigentlich ein bisschen schon länger, weil es mich auch immer gestört hat. Es ist irgendwie ein seltsames Wort, irgendwie Kirche pflanzen. Church Planting, also heißt ja Kirche und Gemeinde pflanzen. Im Englischen ist das ein Wort. Und das, was mich daran fasziniert, jetzt besonders in der Zeit der Osterzeit, wo wir auf Pfingsten zugehen, der ganzen Osterzeit, nehmen wir die Lesungen aus der jungen Kirche, aus der Apostelgeschichte, dem Entstehen der Kirche. Und da sind ganz viele Gründungssituationen. Paulus geht aus, das wird uns berichtet, und es entstehen neue Gemeinden. Bei einigen bleibt er länger. Und selbst wo er verkündet, wie in Athen, wo die Leute sagen, darüber wollen wir dich ein andermal hören, sind doch einige, die es gehört haben und auf denen es, auf das liest man immer, darüber wollen wir dich ein andermal hören, aber danach stehen welche, die das gehört haben, wo das fruchtbar geworden ist. In Paulus, im Korintherbrief, beim 1. Korintherbrief 3,16 heißt es, Paulus hat gepflanzt, Apollon hat begossen, gewässert, Gott aber ließ es wachsen. Und dieses Pflanzen, Wässern und durch Gott es wachsen lässt, das ist eigentlich eine Grundsituation für die Kirche, also für unsere Gemeinden. Das merke ich jetzt. Ich habe gerade ein Buch mit lektoriert, wo es um Jugendpastoral geht. Und an der Jugend wird es immer ganz deutlich, weil wenn man irgendwie in der Pfarrgemeinde eine Jugend hat und die ist jetzt eine gute Jugendgruppe, dann wächst aber schon gleich die nächste Jugend heran und die Jugendgruppe kommt dann auch ins Alter und ist keine Jugendgruppe mehr. Und wenn ich nicht wieder pflanze, wässere und darum bete, dass Gott es wachsen lässt, dann war es das mit der Pfarrjugend. Das heißt, wenn sich eine Pfarrgemeinde auch nur, wenn das ginge, erhalten würde, dann muss ich schon wieder pflanzen, bewässern und den Herrn anflehen, dass er es wachsen lässt. Auch da, also dann schon. Dazu kommt aber, dass wir einfach in einer Welt leben, Sie haben das am Anfang schon angesprochen, die aber gar keine Volkskirche ist. Es ist nicht so, dass das ganze Volk bereits christlich ist. Es ist gerade im Gegenteil so. Es ist eine Minderheit, eine kleiner werdende Minderheit, wenn man auf die Zahlen schaut. Und deshalb war mir dieses Wort Church Planting, das war immer so ein bisschen ein Stachel im Fleisch für mich.
Und dann sind Sie aber doch davon irgendwie überzeugt worden?
Ja, ich bin überzeugt worden. Es ist ein Weg auch. Ich habe das gesehen, dass es solche Bewegungen gibt. Jetzt habe ich gesehen. Zum einen sieht man das natürlich in den kleinen Freikirchen, die dann, wo irgendwie eine neue Gemeinde aufmacht und so. Wir als Katholiken haben ja dieses Territorialprinzip. Das heißt, irgendwie ist jeder Katholik auf der ganzen Welt in einer Pfarrgemeinde oder in einer Missionspfarrgemeinde, in einem Missionsdistrikt. Aber irgendwie ist die ganze Welt schön unterteilt, dass überall ein Bischof zuständig ist. Und wo es einfach mehr Katholiken gibt, gibt es auch Pfarrgemeinden. Das heißt, und bei uns gibt es das gar nicht. Und das mich als Katholiken denkt, wie kann man da einfach jetzt auf einmal eine Gemeinde aufmachen? Oder manchmal ist es auch bedrohlich, weil wir wohnen irgendwo auf dem katholischen Land, in Oberbayern, und auf einmal pflanzt sich dort eine freie, was auch immer, Gemeinde hin, eine Baptistengemeinde oder so. Und die sagen irgendwie, gründen eine Gemeinde. Und für den Katholiken, für mich ist das auch immer gewesen, also ich meine, also war die erste Reaktion, dürfen die das? Das ist mir schon klar. Aber irgendwie war trotzdem mal meine Reaktion, dürfen die das? Aber die zweite ist, na schau, da kommen jetzt Leute hin. Da kommen Leute hin. Und wenn man das so eine Weile verfolgt, gibt auch welche, die schrumpfen, aber es gibt auch kleine Gemeinden, die auf einmal dann wachsen und die dann mehr sonntägliche Kirchenbesuche haben als meinthalben die Gemeinde, in der ich bin, wo man das sehr übersichtlich ist. Das heißt, das ist das eine, was mich verstört hat und was ich auch aber wahrgenommen habe. Das andere, es gibt auch zum Beispiel geistliche Gemeinschaften, die ähnliche Sachen machen. Mir fällt ein die Gemeinschaft des Neokatechumenats. Und das Neokatechumenat ist auch eine missionarische Gemeinschaft, eine Jüngergemeinschaft, eine missionarische Gemeinschaft, die einfach darauf aus sind, den Leuten in ihrer Gegend, ob sie Christen oder nicht sind, Zeugnis zu geben. Und die machen jedes Jahr in Rom mit dem Papst eine Aussendung und senden ein paar Familien in irgendwie verlassene Gebiete, in irgendwelche Vorstädte, Vororte von Großstädten in Osteuropa oder wohin, wo es nicht prickelnd ist. Das sind in der Regel keine Reiseziele. Aber was mich dran fasziniert hat, ist, dass Leute mit Familien sich aufgemacht haben und haben gesagt, natürlich gründen sie nicht eine Pfarrgemeinde, aber sie sind dort nicht als Einzelne, sondern als eine kleine Gemeinschaft und beginnen in diesem Umfeld zu leben, den anderen Leuten zu dienen und wenn sie gefragt werden, ihnen Auskunft über ihren Glauben zu geben. Und da wächst etwas. Und auch das war so ein Verstörungspunkt, wenn ich das so immer gelesen habe. Zum Beispiel vom Neokatechumenat war für mich ein Verstörungspunkt, der so an mir genagt hat.
Also das sind da so Aufwecker gewesen vielleicht. Jetzt denke ich aber Church Planting und Sie haben davon zum Beispiel von den Freikirchen gesprochen. Die gehen natürlich irgendwo hin, wo es vielleicht auch noch keine gibt. Jetzt ist es ja so, bei uns Kirchen gibt es ja bei uns doch recht viele, eher fast zu viele, denn wir werden ja serienweise geschlossen, auch die Gebäude. Ist das nicht eine ganz andere Ausgangssituation als in der Apostelgeschichte oder bei Gemeinden, die so ganz bei Null anfangen?
Naja, ja und nein, würde ich sagen. Das eine ist das mit den Kirchen. Im Deutschen, das Wort Kirche bezeichnet ja also auch damit ist der Bau gemeint, auch im Englischen Church. Was im Neuen Testament steht, heißt eigentlich die Versammlung. Und zwar nicht die Leute, die sich selbst was gründen und versammeln, sondern die vom Herrn gerufen werden sind, zusammengerufen werden, die Ekklesia. Und von denen haben wir nicht so viele. Also wir haben zwar die Gebäude, die noch so stehen. Manchmal ist es so ein bisschen wie die näheren Schneckenhäuser, wo die Schnecken ausgezogen sind. Oder so, so Raupen oder so Kokons, die dann so da sind, weil sie sind irgendwie oft irgendwie verlassen. So in Frankreich sieht man das ganz deutlich, da werden die Dächer und so vom Staat restauriert, aber die Kirchen sind irgendwie verlassen und innen ein bisschen oft verödet. Also das ist das eine. Und das andere, wenn man wir haben gesagt, das eine sind so die Apostelgeschichte, natürlich gab es noch keine Christen. Und deshalb hatten die eigentlich freies Terrain und sind dorthin gegangen. Aber wenn man jetzt mal dann gab es diese Missionsbewegungen in unsere Gebiete, hier nach Germanien, nach Osteuropa und so. Die gab es aber im 19. Jahrhundert, wenn wir so einen Sprung machen, war eine Zeit, wo ganz viele Pfarrgemeinden gegründet worden sind. Weil es eine Bewegung gab, wo mehr Leute da waren in Industriegebieten, die irgendwie nominell alle irgendwie damals noch irgendwie getauft waren. Aber trotzdem hat die Kirche dort Missionspunkte gegründet, hat sie Pfarrgemeinden genannt und hat gesagt, hier müssen wir neu anfangen. Papst Paul VI. War, bevor er zum Papst gewählt wurde, Anfang der 60er Jahre, war er Erzbischof von Mailand. Und dort hat er eine Synode gemacht, weil er gesagt hat, durch diese verschiedenen politischen und so Sachen haben wir große Teile der Arbeiterbevölkerung, die sich alle in Mailand da zusammengezogen hat, schon verloren. Und er hat geschaut, wie kann man die neu erreichen und hat die erste Stadtmission gemacht, von der ich je so gehört habe. Das heißt, auch in diesem Feld, wo alle schon da sind, wo es prinzipiell Kirchengebäude und alles gibt, muss man jeweils ist es ein neuer Auftrag, die Menschen, die jetzt leben, zu erreichen, anzusprechen.
Das heißt, das kann man, es ist nicht genau das Gleiche wie in der Apostelgeschichte, aber es gibt dennoch Parallelen in der Situation heute.
Naja, es ist nicht das Gleiche, vielleicht strukturell, aber für den Einzelnen, der den Glauben nur nominell kennt oder der damals in der Zeit der Apostelgeschichte irgendwie einen heidnischen Glauben hatte, den er auch, weil der Staatsreligion war, den er auch mitgemacht hat oder irgendwas, für den Einzelnen ist es doch schon eine vergleichbare Situation. Die Heiden waren ja nicht Atheisten, die haben ja irgendwas geglaubt und die Leute, und auch damals gab es die ganze Geschichte des Alten Testaments, ist ja auch voll von diesen Erneuerung, aber auch voll von diesen Abfallsbewegungen von Gott. Das heißt, für die Menschen, die jetzt leben, ist es eine sehr ähnliche Situation, weil ich lebe in meiner Lebenssituation und ich habe gar keinen Kontakt zu meinem Schöpfer und Erhalter, zu dem Herrn, der mich liebt, der mich erhöht, erlöst und der mich an sich ziehen will, damit ich zu meiner Vollendung komme, damit ich zum Glück komme, der mir vergibt. Und die Leute haben von ihm überhaupt keine Kunde, zumindest keine solche Kunde, die sie persönlich betrifft, vielleicht nur verbal mal gehört. Und diese Situation ist eigentlich immer, ich will nicht sagen dieselbe, aber sie ist sehr ähnlich.
Das heißt, die Situation hat Ähnlichkeiten mit damals in der Apostelgeschichte. Und Sie haben schon gesagt, wir sehen ja auch, dass die Menschen sich ansprechen lassen an eben zum Beispiel aktiven Freikirchen oder zum Bewegungen wie dem Neokatechumenat. Das heißt, da ist schon irgendwie so ein Stachel in unserem Fleisch.
Da ist ein Stachel in unserem Fleisch. Ich meine, ich habe jetzt im Laufe auch gerade der letzten 15 Jahre, wo ich da mehr unterwegs war, habe ich ganz viele Leute getroffen. Zum Beispiel in meiner Arbeit mit Alpha-Kursen in den letzten Jahren haben wir immer so Trainingstage gemacht, wo die künftigen Teams lernen, wie man einen Alpha-Kurs macht. Und die waren in der fast immer ökumenisch. Das heißt, der Alpha-Kurs ist so ein Startkurs, Alpha, der erste Buchstabe, also der, wie man beginnen kann oder neu beginnen kann. Das Alpha, Jesus Christus, steht im Mittelpunkt. Aber es gibt auch ein Essen und so, dass man einfach leicht dort reinkommt. Und da kamen immer Leute aus unterschiedlichen, es kamen Katholiken, es kamen Evangelische und es kamen Leute aus Freikirchen. Und dann habe ich das oft, das war praktisch manchmal schon ein bisschen ein Ritual in der Pause und an der Trainingstag vom Team her, war auch ökumenisch aufgestellt und ich war immer einer der ein oder zwei Katholiken und wurde auch so vorgestellt. Und ganz oft ist es mir geschehen in der Pause, dass Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Johannes, ja, das ist aber ganz toll, was du machst. Dass ihr Katholiken irgendwie jetzt auch Jesus Christus verkündet und so, das ist ja ganz toll. Und dann habe ich gesagt, ja, schön. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass das schon, also nicht überall ist, aber doch auch schon weltweit verbreitet ist. Und dann haben mir viele gesagt, ja, ich war ja auch Katholik, ich war schon Ministrant und so. Und dann bin ich davon abgekommen, habe eine Krise gehabt. Und er sagte, die einzigen, die auf mich zugekommen sind und mir geholfen haben und auch mit mir gebetet haben oder auch mir einen Zugang zum Glauben gelegt haben durch wo sie erzählt haben, was sie selbst erlebt haben. Das waren halt die Baptisten oder die irgendwelche Freikirchler und deshalb sind sie heute in einer Baptistengemeinde. Und das habe ich so oft gehört, der Glaube hängt an der Verkündigung. Ich habe das mal gelesen bei Kardinal Ratzinger, dass das Wort Gottes, das Wort Gottes, die zweite Person des dreifaltigen Gottes, das Wort, das die Welt, durch das die Welt erschaffen wurde, das Wort ist in Jesus Christus Fleisch geworden. Und wir feiern das jetzt, wir sind in der Osterzeit, gehen jetzt auf Pfingsten zu und hat Fleisch angenommen, hat hier als Mensch und Gott das Heilswerk verbracht und dann jetzt an Himmelfahrt ist er wieder. Feiern wir die Himmelfahrt und er ist jetzt bei uns im Heiligen Geist und der Kardinal Ratzinger schreibt, und dieses in einem anderen Sinne ist dieses fleischgewordene Wort wieder zum Wort geworden. Also auch, weil es durch das Wort verkündigt wird. Weil es durch das Wort wird das fleischgewordene Wort verkündigt. Wir stellen es auch dar, indem wir das leben als Kirche, aber die Verkündigung braucht auch immer das Wort. Es braucht das zum richtigen Zeitpunkt, wenn Leute offen sind, braucht es jemanden, der ihnen davon erzählt. Der ihnen davon erzählt mit seinem, der ihnen dient, wo sie merken, das ist authentisch und nicht irgendwie ein Verkäufer von irgendwas, was Mechanisches. Aber es braucht dieses Wort. Und deshalb finde ich diese Bewegung an Orten neu was zu pflanzen mit ein paar Leuten, neu was zu beginnen für eine neue Zielgruppe, die wir bisher nicht erreicht haben. Und das sind übrigens bei uns eben die meisten. Zielgruppe ist nicht, dass ich mir irgendwie eine suchen muss, die drei Leute, die jetzt irgendwie davon nicht keine lebendige Gottesbeziehung haben, sondern es sind doch die vielen. Und das, wenn ich mit denen beginne zusammenzuleben, wie das im Konzil sagt, auch ihr Leben teile und ihre Sorgen und ihnen diene, dann ist auch der Ort der Verkündigung, wo die fragen, woher nimmst du deine Hoffnung? Und dann kann ich auch als Einzelner, mit meinen ganz einfachen Worten, die müssen nicht geschliffen sein und die müssen nicht mal grammatikalisch irgendwie perfekt sein. Dann kann ich irgendwie sagen, den ich erkannt habe, ich kann davon etwas sagen. Und das ist einfach wichtig, dass wir an die Orte wieder hinkommen. Ich sehe so, zum Beispiel, ich war jetzt in den letzten Jahren öfter in Wien und da gibt es irgendwie ganze Stadtteile, da gibt es 1% irgendwie katholischen Kirchenbesuch. 1%. Ich war dann auch mal da in Messen. Und das wäre doch schön, wenn wir an den Orten, wo es das überhaupt nicht mehr gibt, wo Leute wieder andocken können, wo sie zumindest erfahren und hören können. Und das ist diese Idee, dass etwas Neues wachsen muss. Und jetzt, ich freue mich sehr, dass diese Sendung vor dem Pfingstfest ist, wo genau das entstanden ist, wo die Apostel sich eingeschlossen hatten in diesem Obergemach, zusammenblieben, das war gut, aber sie hatten sich auch eingeschlossen. Zusammen sein und beten ist gut, sie hatten sich aber auch eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Und am Pfingstfest hat Gott selbst im Heiligen Geist ihre Herzen verwandelt und sie sind rausgegangen. Obwohl sie das Martyrium oder auch Widerstand erwarten mussten und das bei den Aposteln, eigentlich ziemlich allen, auch damals so geendet ist. Aber sie hatten diesen Mut, rauszugehen und auch diese Gewissheit, dass wenn wir das verkünden, dass die Leute das brauchen, dass einige, dass sie es alle brauchen, aber bei einigen fällt es jetzt auf fruchtbaren Boden. Selbst bei diesen, wenn man nochmal auf Paulus in Athen geht, da irgendwo sagt, das war einfach ein Fehlversuch, das ist völlig schief gegangen, das war eine Blamage für den wunderbaren Paulus, der da geredet hat und so, aber ein paar sind gekommen. Ein paar sind begonnen mit denen dort was begonnen hat. Ein paar sind gekommen und diese Gewissheit hatten die Apostel, weil sie sagen, es ist der Auftrag des Herrn. Der Herr schickt uns nicht irgendwie in was Aussichtsloses rein, sondern der Herr schickt uns da rein, weil er selber bei den Leuten ist, sein will und die jetzt Not leiden in verschiedenster Weise und die ihn brauchen, weil es ihr Herr und Schöpfer ist. Und er schickt uns zu denen, weil wir Frucht bringen können und weil es der Herr auch Frucht bringen lässt. Also sie hatten diese mit all diesen Nöten, die sie hatten, wo sie sich auch in ihrer Gemeinschaft gestärkt hatten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es ist nicht alleine, es war eine Sache der Gemeinschaft, des Austauschs dieser Jünger, die das begonnen haben. Aber sie wussten, es fällt auf fruchtbaren Boden. Selbst wenn ich es nicht direkt erleben kann oder wenn es erst fruchtbar wird, wenn ich wieder weg bin oder gestorben bin, aber es fällt auf fruchtbaren Boden. Es gibt dort eine Fruchtbarkeit und selbst wenn ganz viele sagen, nee, davon wollen wir jetzt nichts wissen.
Ich meine, es ist ja schön, dass Sie jetzt eben auch Ratzinger erwähnt haben. Er ist ja nun wirklich unverdächtig, nicht ganz katholisch zu sein. Denn es ist ja oft so, dass gerade, Sie haben die Freikirchen zitiert oder das Neokatechumenat als ein Beispiel einer katholischen Bewegung, die sehr missionarisch aktiv ist. Gerade die werden ja auch oft von gestandenen Katholiken oft eher misstrauisch beäugt, weil sie eben nicht so ganz normal in der Gemeinde mitmachen, sondern eigene Gruppen auch bilden. Und dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, das ist sektiererisch, wenn ich gleich Sekte. Wie geht man dann damit um?
Wie geht man damit um? Ich habe ja schon gesagt, dass mich das auch herausfordert. Und ich habe auch nicht gesagt, also ich bin Katholik und ich sehe das auch als Gnade, dass ich das sein darf und ich würde nicht irgendwie sagen, wie, es ist alles dasselbe. Aber unter den freikirchlichen Gemeinschaften gibt es auch Unterschiede. Aber so was die Freikirchen haben, ist oft das eine ist wirklich die Fokussierung auf unseren Herrn Jesus Christus. Auch die Fokussierung auf den persönlichen Kontakt. Und wenn man das mal anschaut mit dieser persönlichen Glaubensbeziehung, eine persönliche Glaubensbeziehung heißt nicht, ich stehe, habe eine wie eine Statue im Schrank und hole die einmal die Woche raus. Eine persönliche für alle Leute, die die verheiratet sind und in einer Familie leben, die wissen, es reicht nicht, wenn ich da nur einmal die Woche hingehe. Es würde auch gar nicht, es würde überhaupt nicht reichen, wenn ich nur zweimal im Jahr, wenn es mir gerade lustig ist, sage, so, jetzt irgendwie sind wir eine Familie. Also dieses Familienartige, die persönliche Beziehung, das ist der Mittel, das ist der Ausgangspunkt. Das war auch bei Jesus mit seinen Jüngern so, bei denen, wo er gepredigt hat. Das kann man von vielen freikirchlichen Gemeinschaften wirklich lesen, und das tut deshalb auch für mich tut das weh, weil ich mir sage, warum machen die das und wir machen es nicht? Also warum legen wir nicht den warum sagen wir das nicht mehr? Ich habe mal eine junge Frau getroffen, die jetzt in einer Freikirche irgendwie die Glaubenskurse leitet. Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie hat an einer deutschen Universität Theologie studiert, um Pastoralreferentin zu werden, und hat das auch gemacht und war da auch in der Pastoralreferentinnenausbildung und hat das gemacht. Und dann hat sie irgendwie gegen Ende ihres Studiums irgendwie einen jungen Mann kennengelernt, und das war der erste, bei dem sie das gesehen hat, der gebetet hat und der mal einmal mit ihr gebetet hat. Ansonsten hat sie gesagt, ist das in dieser ganzen Ausbildungszeit an ihr völlig vorbeigegangen, und da ist sie zum Glauben gekommen. Und das, also das meine ich. Ich möchte dass auch wir, das ist ja nicht in der katholischen Kirche nicht vorhanden, das will ich nicht sagen, aber dass auch wir sehen, was unsere Päpste die ganze Zeit schon schreiben und auch predigen und was es in kirchlichen Dokumenten wie im Katechismus überall steht, in der Heiligen Schrift sowieso. Dass wir den Glauben weitergeben können und dass es auf diese persönliche Beziehung zum Herrn ankommt, weil der Herr ist ein personaler Gott und er möchte in einer persönlichen Beziehung zu uns als Personen leben, die er deshalb als Personen geschaffen hat. Und das ist etwas, diese persönliche Beziehung kann ich am besten persönlich weitergeben. Und die kann ich und da sind wir als Laien, entschuldige jetzt mal so als Laie, sind dort gut geeignet, weil wir zu Leuten sprechen können, die vielleicht die anderen nicht anhören. Jeder Mensch ist unterschiedlich und hat Menschen, und die ihm etwas abnehmen, was sie vielleicht anderen Leuten, die vielleicht beschlagener und alles möglich sind, aber mit denen sie erstens nicht in Kontakt sind und denen sie es vielleicht nicht abnehmen. Und deshalb diese kleinen Zellen bilden, neu bilden, wo Menschen das erfahren können und wo sie auch dann hingehen können. Es ist ja nicht so eine Einmalgeschichte, dass ich das auf einmal habe. Es braucht so eine Zeit des Vertrauens. Paulus berichtet, da war er 3 Jahre und so und hat mit den Leuten Mühe und Dings geteilt. Es ist ein Vertrauensprozess, und wo manche Leute dann, wenn sie so an diesem Punkt sind, dazukommen können.
Church Planting, ein innovativer Ansatz der Gemeindebildung. Was können Katholiken davon lernen? Das ist unser Thema im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir hören jetzt etwas Musik und danach fragen wir uns mal, ja, was bedeutet das denn ganz konkret für uns, diese Idee des Church Planting, der Gemeindeerneuerung? Wir haben gerade gehört, es gibt Gemeinden, die sitzen in einer Umgebung, 1% Kirchenbesuch, wenn es hochkommt, irgendwo eine Vorstadt. Man stellt sich vor, wir gehören da zu diesem Häufchen und fragen uns, ja, und was machen wir da jetzt ganz konkret und ganz genau? Das hören wir dann gleich nach der Musik. Veni Creator Spiritus, der alte Heilig-Geist-Hymnus mit einem modernen Arrangement. Da hört man schon ein wenig, was möglich ist, wenn der uralte Schatz der katholischen Kirche mit Frische auch in unserer Zeit lebendig ist. Wir sprechen über genau das. Wie kann der alte Schatz des Christentums und auch der katholischen Kirche, der katholischen Tradition in unserer Zeit wieder zu den Menschen kommen. Church Planting ist das Thema im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ein innovativer Ansatz der Gemeindebildung. Was können Katholiken davon lernen? Johannes Seidel, Berater bei Pastoralinnovation für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden, ist unser Gast in dieser Sendung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen stellen wollen an Johannes Seidel, können Sie anrufen unter 089 517 008 008. Die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Herr Seidel, wir haben also gehört, es gibt dieses Konzept Church Planting und wir haben gehört, es gibt Bewegungen im Christentum, auch in der katholischen Kirche, die uns als katholischen Gemeinden vielleicht ein wenig Stachel im Fleisch sein können, weil eben die Menschen hinkommen. Die scheinen da die Leute zu erreichen, wo oft die klassische katholische Gemeinde einfach nicht hinkommt, obwohl sie auf genau diesem selben Gebiet sitzt. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere unter den Hörern, so wie auch ich, wie stellen wir uns vor, wir sind vielleicht auf einem Dorf oder in irgendeiner Vorstadt, der Gemeindebesuch ist mäßig, Nachbarn haben am Sonntag anderes zu tun, die gucken Fußball oder gehen wandern, aber großen Bedarf, in die Kirche zu gehen, gibt es da nicht wirklich so richtig. Und man fragt sich ja, was kann man denn da machen dann? Also wie kann so ein Church Planting dann im katholischen Milieu überhaupt aussehen? Johannes Seidel.
Also das eine ist einfach, sich nochmal bewusst zu werden, dass wir eine Sendung, dass wir gesandt sind zu den Menschen, vielleicht in unserem Pfarrgebiet und auch darüber hinaus, die Leute haben Autos, aber dass wir nicht nur zu den Leuten gesandt sind, die jetzt schon zur Kirche kommen oder die katholisch getauft sind oder die christlich getauft sind, sondern dass wir grundsätzlich einen Auftrag haben, allen Menschen ein Angebot zu machen. Und das ist unser Grundauftrag. Der zweite Punkt ist, wenn man jetzt schaut, ja, wie kann ich die erreichen, dann ist es wichtig, sich über sich selbst klar zu werden, weil wollen sie erreichen und um unsere eigenen Beweggründe. Ist es damit ich meine Kirche fülle? Ist es irgendwie eine Technik, um jetzt mehr Leute in die Kirche zu hören? Ich habe letztens einen Vortrag gehört von einer italienischen Erneuerungsbewegung, der St. Andreas Evangelisationsschule. Und die Referentin hat dort gesagt, ja, wenn ihr selbst eigentlich nicht den Drang habt, das weiterzugeben, sondern wenn eure eigentliche Beziehung zum Herrn eigentlich schon wackelig ist und ihr selbst da eben in so eine Beziehung nicht liest, dann hat sie immer gesagt, fermati, dann sagt, dann mach einen Stopp, dann hör damit auf und bleib erstmal und such erstmal deine eigene Beziehung zum Herrn neu. Lass dich vom Herrn neu finden. Also das ist das eine. Wenn ich etwas weitergeben will, muss ich dem Herrn vorher eine Chance geben, mich von ihm finden zu lassen. Diese Pfarrgemeinde, wo ich jetzt schon zweimal war in den USA, die Nativity-Pfarrgemeinde in Baltimore, die haben auch erst, als sie das erkannt haben, dass es so nicht weitergeht, dass sie sich aufarbeiten, aber keine Menschen für Christus erreichen und schrumpfen, haben sie gesagt, wir machen einen Stopp und gehen einmal in uns mit dem und vor den Herrn und beten und fasten, haben sie gesagt, und lassen uns neu finden und klären einfach mal uns selbst. Das ist der eine Punkt. Aber wenn man soweit ist und sagt, ja, wir wollen das, ist es gut. Und das finde ich das Schöne an diesem Church Planting. Und das ist auch bei uns. Sie haben gesagt, Sie haben in einem Bereich Ihrer Gemeinde begonnen. Sie hatten eine Pfarrgemeinde, die war so aufgestellt, wie Pfarrgemeinden so aufgestellt sind. Und Sie haben gesagt, Sie suchen sich einen kleinen Bereich, eine Probebühne, wo Sie anfangen können. Und der kleine Bereich, wo Sie anfangen konnten, etwas zu verändern und wo Sie anfangen konnten, das einzuüben, rauszugehen, war bei denen der Jugendbereich. Und so haben Sie auch eigentlich in Ihrer großen Gemeinde haben Sie in einem kleinen Bereich so ein bisschen ein Church Planting gemacht. Sie haben es nicht so bezeichnet, aber Sie haben es so gemacht. Und ich glaube, das ist gut, einen Bereich zu wählen, wo man sagt, in dem machen wir einen neuen Anfang und nicht nur für ein Jahr oder so, sondern da schaue ich, wie ich in dem Bereich irgendwie herausgehen kann und eine Erneuerung beginnen kann.
Aber wie sieht das dann konkret aus? Man hat so einen Bereich, Jugendarbeit klingt ja logisch irgendwie auch als Startfeld, aber was macht man dann?
Ja, also man braucht, glaube ich, eine Zielgruppe, aber die Zielgruppe gibt es nicht nur objektiv, sondern die Zielgruppe gibt es auch deshalb, ist es die Zielgruppe, weil Leute aus dieser Pfarrgemeinde die auf dem Herzen haben. Die sagen, diese Leute liegen mir am Herzen und zu denen will ich hin. Das ist, glaube ich, das Erste und das.
Also das können Obdachlose sein, das können Flüchtlinge sein, das können Kinder sein, Jugendliche, egal was. Aber etwas, was mir, wo ich das Gefühl habe, da treibt mich der Heilige Geist hin.
Da treibt mich der Heilige Geist hin und eben vielleicht nicht nur mich allein, sondern vielleicht eine kleine Startgruppe, ein paar, drei, vier Leute, die das auch haben, wo ich einfach auch prüfe, auch vielleicht mit einem Priester, meinem geistlichen Begleiter prüfe, ob das nur irgendwie eine Idee ist oder ob das etwas ist, wo mich der Herr hinzieht. Und das kann ich auch manchmal sehen schon in meinem Leben. Und es ist gut, wenn man so einen Weg geht, dass man selbst einen geistlichen Begleiter hat. Wenn man andere erreichen will, dass man auch selbst ein Backup hat. Dass man jemanden hat, mit dem man dort gehen kann, der einen ermutigt bei Rückschlägen, aber der einen dann auch, wenn man mal so Flausen im Kopf hat und völlig übers Ziel steigt, der einem dann auch wieder gut darauf hinweisen kann. Das ist das eine. Das andere ist, das andere ist das Gebet, dass man das lange im Gebet hält und auch ernsthaft, nicht nur so wie kurz vorm Essen irgendwie mal ein paar Sekunden, sondern dass man im Gebet das hält und das ist ein kleines, dass man mit etwas beginnt, in einem kleinen Team Leute zu erreichen und schaut, ja, wie kann ich Menschen erreichen, wie kann ich die erreichen und wie kann das weitergehen. Und das Schöne ist für uns, besonders auch als Katholiken, wir müssen das nicht neu empfinden. Es gibt ja Grunderfahrungen, von denen man lernen kann. Diese amerikanische Gemeinde, wo ich jetzt war, wo es dieses Buch Rebuild auch gibt, die hat angefangen, sich Gemeinden anzuschauen, wo das gelungen ist, wo sie das für authentisch gehalten haben, wo sie sagen, da sind Menschen wirklich zu Christus gekommen und dauerhaft gewachsen und sie haben sich das angeschaut. Und danach haben sie, also erstens ist das wichtig als Ermutigung, dass man nicht aufgibt, denkt, oh, das ist nur eigentlich geht das bei uns doch nicht, eigentlich sind wir alle in Deutschland zum Schrumpfen und Sterben verurteilt. Dass man diese Ermutigung hat, dass man vielleicht wie die auch Beziehungen zu denen hat, die einen auch gebetsmäßig unterstützen, und dass man sich das anschaut und sagt, ja, und daraus dann sieht, das ist vielleicht unser Weg. Wir müssen nicht alles genauso machen, das ist unser Weg und in einem kleinen Bereich beginnt. Also ich habe jetzt mit Pfarrgemeinden auch gesprochen und die einen haben dann zum Beispiel gesagt, ja, unser Kindergottesdienst und unsere Familiengottesdienst, das ist das, was das gibt es bei uns schon, aber das wollen wir jetzt aufbauen, weil einmal im Monat reicht nicht, da erzählt keine Beziehung. Gerade wenn einer mal einen Monat nicht kann, dann sind schon 2 Monate begangen. Und die jetzt langsam dafür beten und überlegen, wie sie das ausbauen können, wie sie das freundlicher machen können, wie sie es so machen können, dass die Leute gerne wiederkommen und dann der nächste Schritt wieder raus, vielleicht sogar Kleingruppen entstehen können. Wir sind da noch am Anfang, aber ich fand das sehr schön, weil sie gesagt haben, ja, was gibt es bei uns? Also haben wir auch Leute, denen das schon auf dem Herzen liegt? Was ist unsere Zielgruppe? Und dann sagen, darauf wollen wir jetzt einen Schwerpunkt legen. In einem kleinen Bereich. Das trifft noch nicht irgendwie die ganze Gemeinde, den großen Sonntagsgottesdienst, wo manche Leute das auch nicht vielleicht mitgehen, weil sie es so gewohnt sind und nicht anders haben wollen, aber so einen Bereich anzugehen.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es schon immer wieder in Gemeinden ein paar Leute, die eine große Lust haben, etwas zu bewegen, aber der Herr Pastor oder aber der Herr Pfarrer, von dem weiß man schon, der bremst alles aus, den Fatima-Tag, die Anbetung, der hat keine richtige Lust, irgendetwas anders zu machen als schon immer. Muss der Pfarrer der Gemeinde mitmachen?
Ja, ich bin etwas, der Pfarrer der Gemeinde sollte nicht dagegen sein. Und ich meine, wenn ich jetzt von den Gemeindepfarrern ausgehe, die bei uns so vielfältige Aufgaben haben und die eingespannt sind. Ich habe jetzt ein Interview mit dem neuen Weihbischof, neu ernannten Weihbischof von Salzburg gesehen, der eben in den USA einmal war, in dieser Gemeinde vor 1,5 Jahren, und hat gesagt, das hat er noch nicht so gesehen. Dann hat er woanders eine Reise hingemacht und hat gesagt, boah, wie die den Glauben weitergeben. Und das habe ich noch nicht gesehen. Da war woanders und hat gesagt, da gibt es eine Einschreibefrist zum katholisch werden, zur Firmung und zur Taufe. Und da kommen die Leute. Und er hat gesagt, und die machen jedes Jahr, machen sie so einen Termin und sagen, da könnt ihr kommen, und es kommen Leute freiwillig, und dass die freiwillig kommen, nicht irgendwie so, weil sie jetzt in der dritten oder siebten Klasse oder irgendwelche Sachen sind. Das hat ihn so beeindruckt, und das, glaube ich, ist mir auch in anderer Weise so gegangen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir und auch, dass unsere Pfarrer, die das auch nie erlebt haben, die jetzt seit Jahren erlebt haben, wie die Gemeinde geschrumpft ist in der Zeit und wie zäh es ist, irgendwie Menschen dorthin zu bekommen. Und dass es auch da wieder eine Erfahrung braucht, wo sie einfach sehen, das ist lohnend. Das ist lohnend und es gibt es. Und wo man langsam so ein bisschen vielleicht, wenn man Resignation angesammelt hat, das abbauen kann. Deshalb ist es ein gutes, einfach für den Pfarrer zu beten, vielleicht ihn mal einzuladen, mitzufahren, vielleicht sich auch jemanden nochmal von außen zu holen und fragen, lass uns das mal vorstellen. Das wäre, glaube ich, eine Sache. Und vielleicht einfach auch dann zu sagen, ja, du musst nicht wir müssen jetzt nicht alles auf einmal verändern, das geht auch nicht, sondern an einem kleinen Bereich zu beginnen. Und etwas, glaube ich, was man bei diesen Neupflanzungen, also sowohl auch in der Gemeinde, was man dort sehen kann, ist, das dauert manchmal länger. Das ist auch meine Erfahrung. Das dauert manchmal länger, es ist manchmal zäher, es gibt auch Rückschläge und so. Und nicht entmutigt zu sein, also für mich die Antwort ist, der Herr lässt es länger dauern, damit wir uns verändern. Damit wir nicht etwas für andere nur machen und irgendwie wie eine Methode, sondern damit wir uns verändern, damit wir durch Rückschläge und auch durch Fruchtbarkeit, aber damit wir uns näher an ihn binden, dass wir uns näher von ihm prägen lassen. Weil man hat so eine Versuchung, wenn man das liest und auch so geglückte Beispiele liest oder dorthin geht, das alles sei eine Methode. Wir machen das jetzt einfach nach und dann irgendwie haben wir diesen Erfolg. Aber ich denke, so, der Herr schaut das nicht so an, weil der will unser Herz, der will uns ganz haben. Der will nicht nur, dass wir kleine Rädchen sind und irgendwas, damit wir einen Erfolg haben, sondern er möchte, dass wir es für ihn und mit ihm tun und näher zu ihm kommen. So wie was der Vater zu diesem älteren Bruder sagt, der sich beschwert hat und sagt, jetzt der verlorene Typ dort, der ist jetzt zurückgekommen und hat alles durchgebracht und für den feierst du ein Fest. Und sich beschwert, der Vater muss sogar rausgehen, weil er nicht mal reinkommt. Und dann sagt er zu ihm, aber du warst doch immer bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Und ich denke, in dieser Erfahrung, dieser Prozesse, die länger dauern, will uns der Herr auch eine Chance geben, diese Erfahrung zu machen. Ja, es ist manchmal zäh und es gibt auch zähe Zeiten, aber du kannst immer bei mir sein. Ich bin immer bei dir und alles, was mein ist, ist auch dein. Und das ist, glaube ich, dass man nicht denkt, wir machen jetzt eine Methode. Wir machen etwas. Ja.
Also noch ganz kurz unseren Hörern. Sie dürfen gerne eine Frage stellen. Wenn Sie geschwind zum Hörer greifen, geht's noch 089-517-008-008. Vielleicht möchten Sie noch was Spezielles wissen über das Church Planting. Herr Seidel, also es ist keine Methode. Es ist nicht das nächste Pastoralkonzept. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es erstmal um uns. Wir müssen uns erst einmal selbst zusammentun, Gemeinde leben, Gastfreundschaft leben, überzeugt sein. Wenn wir nicht allzu überzeugt sind, vielleicht auch darum beten, überzeugt und entflammt zu werden. Und mir fällt es auf, dass das so ein bisschen ist, wie Jesus das selber ja auch mit seinen Aposteln gemacht hat. Also er hatte viel Zeit auch für die Gemeinschaft in der Gruppe und für die Zeit für die Schulung seiner Jünger. Vielleicht ist das der Fehler. Wir gehen in der Erstkommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung und immer sehr schnell raus, haben aber vielleicht noch keine enge, echte Beziehung zu Gott und können das dann auch gar nicht weitergeben. Also erstmal müssen wir uns von Jesus um Jesus selber sammeln und auch als kleine Gemeinschaft selber sammeln und dann geht's hinaus.
Dieses Sammeln einfach bei ihm auszuhalten, also wie die Jünger vor dem Pfingstfest, die waren ja ein bisschen zwanghaft gesammelt dort, weil sie auch Angst hatten, ja? in dem Obergemach. Aber sie waren immer im Gebet zusammen. Das ist eigentlich gar nicht, für sie war es gut, weil sie dadurch, dass sie nicht irgendwie in der Stadt rum irgendwie gelaufen sind, alles Mögliche gemacht haben, hatten sie eine wirkliche Zeit jetzt auch auf Pfingsten, eine echte Vorbereitungszeit. Viele Leute erfahren, dass wenn sie mal krank oder so sind, dass sie irgendwie der Herr sie rausnimmt aus diesem Hamsterrad, dass es auch so eine Zeit gibt. Also dass man diese Zeit, den Herrn zu loben, zu suchen, in diese Stille zu kommen, dass wir über ihn überhaupt hören können, der zu uns spricht, das ist, glaube ich, gut. Also das ist gut. Auf der anderen Seite fällt mir eines ein, als der Herr diese 72 Jünger ausgeschickt hat, und es hat mir gerade jemand erzählt, der hat darüber irgendwie seine Doktorarbeit geschrieben, wie er die ausgeschickt hat. Aber das Faszinierende dran ist, die waren erst ganz kurz dabei. Und er schickt sie eigentlich aus mit dem, was sie nur von ihm wissen. Da war ja noch kein Ostern und Pfingsten und so. Und schickt sie raus. Ich glaube, dazu gehört es, dass man selbst schon mal so kleine Erfahrungen macht in dieser Zeit. Dass man nicht das Riesenprogramm macht, aber dass man einfach kleine Erfahrungen macht, einfach mit Menschen einfach spricht, mal sie lernt, ihnen zuzuhören, sie anzusprechen, ihnen zuzuhören, Freundschaften zu pflegen und so kleine Versuche macht. Gerne auch so zu zweit, also zumindest in einer Zweiergemeinschaft oder in einer kleinen Gemeinschaft, wo man sich nachher berichten kann. Der Clou war ja, dass die dann zurückgekommen, erstens waren sie schon in Zweiergemeinschaften und haben sich ausgetauscht, und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, oh, wunderbare Geschichten sind passiert. Das haben sie auch erlebt. Sie haben gemerkt, es gibt schon auch eine Fruchtbarkeit. Es ist nicht irgendwie alles völlig vergeben. Aber was ihnen dann der Herr gesagt hat, ist, ja, freut euch nicht nur über diese Fruchtbarkeit und über das, was ihr machen konntet, sondern freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, dass ihr wirklich beim Herrn seid. Und ich glaube, in so kleinen Versuchen, in so kleinen Pflanzungen und Testversuchen kann man das auch schon erleben, was einem dazu führen sollte, das ist auch die Ermahnung des Herrn, dass man näher bei ihm bleibt, dass man das jetzt nicht aufgibt und sagt, oh, ich war jetzt mal beim Herrn eine Zeit zusammen und jetzt gehe ich aber los und das ist Vergangenheit, sondern den Herrn suchen, ihm Raum zu geben und Zeit zu geben, das bleibt immer, aber mit kleinen Testversuch mit kleinen Einübungen auch zu starten.
Also das kommt, das, was ins Fließen kommt, könnte man sagen. So. Herr Seidel, wie ist das denn, wenn man sich jetzt interessiert dafür, muss man in die USA, um das zu erleben, oder gibt es Kontaktpersonen, Gemeinden vielleicht auch schon in Deutschland?
Es gibt in einigen Gemeinden solche, die diese Wege gehen. Also in Gemeinschaften gibt es natürlich, aber es gibt auch in Pfarrgemeinden. Ich weiß, in Aachen gibt es so eine Gemeinde, die rausgeht. Man kann auch von dem, was ich jetzt gesprochen habe, von diesem Rebuild-Buch von Father Michael White und Tom Corcoran, man kann es auch lesen. Wir auf unserer Webseite pastoralinnovation.org kann man auch einiges nachschauen, aber genau, auch überhaupt, wie man diesen Grundauftrag neu annehmen kann und wie man das dann umsetzen kann dazu, für diese Umsetzung, es gibt auch Literatur dazu, aus den verschiedensten Bereichen gibt es auch, wie bei allem, was man aufbaut, gibt es auch ein paar Dinge, auf die man achten kann, wie wenn ich eine Bäckerei baue, muss ich achten, dass ich Starkstrom habe oder so. Es gibt ein paar Sachen, die ich gut aufbauen kann. Und dazu gibt es eigentlich inzwischen schon auch Literatur. Es gibt Leute, die Erfahrungen gemacht haben damit. Es gibt Gemeinden, die ich anschauen kann. Und man kann aber auch, man kann hinfahren. In England gibt es zum Beispiel eine Reihe von Gemeinden, die ihnen das nennt sich Fresh Expressions, die wirklich rausgegangen sind. Und man muss nicht hinfahren, aber man könnte auch sagen, ich mache mal meinen nächsten Urlaub, wenn ich eh einen Urlaub mache, in der Nähe eines Ortes, wo ich das erfahren kann. Also ich denke so ein, dass man persönlich Menschen kennenlernt, die das leben. Für mich war das so, als ich vor vielen Jahren das erste Mal in einer Pfarrgemeinde in Mailand war, Sant'Irtorgio, die diese kleinen Pfarrzellen haben. Das war für mich sehr wichtig, weil ich immer gewusst habe, bei allen auch Sachen, die zäh gingen und schwierig waren, nein, das gibt es in unserer westlichen Welt, in einer glaubensfeindlichen Großstadt ist das möglich. Und ich kenne die Leute, die dort sind, und das hat mir persönlich immer geholfen. Also eine persönliche Erfahrung zu machen, das möchte ich trotzdem, dass es Literatur gibt und Unterstützung, ist es gut.
Wenn man mehr wissen möchte, dann kann man beim Hörerservice anrufen 08328 921 110. 08328 921 110. Der Hörerservice von Radio Horeb hat die Internetseite von Pastoralinnovation vorliegen. Man kann auch im Internet suchen unter pastoralinnovation.org, wenn man direkt durchfindet. Ansonsten der Hörerservice hat den Link und kann da auch draufgehen. Da gibt es dann weitere Angaben. Vielen herzlichen Dank, Johannes Seidel, für diese Sendung zum Thema Church Planting. Ein innovativer Ansatz der Gemeindebildung. Können Katholiken davon lernen? Wir haben gehört, ja, können sie. Danke, dass Sie uns das geschildert haben. Alles Gute und Gottes Segen und ein gesegnetes Pfingstfest jetzt vor allem.
Danke, dass Ihnen auch eine Sache ist mir auf Ihre Frage noch eingefallen. Wir bei Pastoralinnovation, wir bieten einen Innovationskurs an, wo, wenn sich Pfarrgemeinden finden, die vielleicht ein kleines Projekt machen wollen, wo sie eine Erneuerung machen würden, was wir auch begleiten. Aber wir sind auch nicht die Einzigen. Es gibt das in anderen Bereichen auch. Aber es ist auch gut, wenn man so etwas beginnt, dass man sich mit anderen Pfarrgemeinden, die da vielleicht nicht ganz nah sind unbedingt, zusammentut, die je auch so eins haben, um gemeinsam zu lernen, was einem hilft, dann diesen Weg, also das, was jetzt begonnen hat, das vielleicht im Pfingstfest sich verstärkt, dann auch durchzuhalten. Ich wünsche allen Zuhörern auch Gottes Segen. Danke.